Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Mickey Krause gilt als der Erfinder der Ballermann-Musik. Seit Jahren tritt er auf den größten Festivals des Landes auf und auf Mallorca und zahlreiche Hits nennt er sein eigen. Wie zum Beispiel Geh doch zu Hause, Schatzi schenkt mir ein Foto, Ich bin solo oder Nur noch Schuhe an. Im Starflüsterer-Podcast erzählt der erfolgreiche Partystar, dass er im jungen Alter von 15 Jahren bereits genau wusste, einmal bei Wetten, dass aufzutreten. Er nimmt uns mit zu den Anfängen seiner Karriere und ganz brandaktuell berichtet er von seinem Treffen mit Jens Spahn. Hört selber, was Mickey Krause noch so alles zu sagen hat und erlebt die Situation, wie ein Ballermann-Star sogar einmal weinen musste. Viel Spaß mit Mickey Krause. Hallo Mickey, freue mich, dass du hier bist bei uns.
Ja, hallo Sören, schönen guten Tag, schön, dass ich hier sein muss.
Ich habe gehört, du bist unterwegs in Richtung Norddeutschland. Du fährst in Urlaub, richtig?
Nein, Urlaub nicht, weil ich seit dem 13. März Urlaub mit Beginn der Corona-Krise. Das heißt, ich verlagere momentan meinen Wohnsitz in Richtung Nordsee. Und ich bin glücklicher Besitzer einer kleinen Immobilie an der Nordsee und waren wir relativ häufig in den letzten Wochen und Monaten, wenn es denn möglich war.
Sehr schön, ja, das bietet sich ja auch an bei diesem Wetter. Aber lass uns mal ein bisschen über Musik sprechen. Also, Mickey Krause, du bedienst ja ziemlich viele Zielgruppen. Also zum einen den klassischen Partymusikhörer, dann den Schlagerfan, der dich aus den Silbereisensendungen her kennt und dann die Menschen, die dich in Après-Ski und auf Mallorca-Bühnen und Events feiern und normalerweise vielleicht eher Rock, Dance oder Elektro hören. Wie schafft man es, so viele Zielgruppen zu vereinen?
Kann ich dir letzten Endes keine genaue Info geben, keine richtige, wirklich plausible Antwort drauf geben. Fakt ist aber, ich gelte ja seit, 1999 galt ich als der Erfinder der Ballermann-Musik. Ja. Mit 10 nackte Friseusen, danach kam dann, zeig doch mal die Möpse und geh doch zu Hause, du alte Scheiße, sehr, sehr eindeutige Ballermann-Party-Musik. Wir haben aber hier festgestellt, wir müssen uns, also ich muss mich musikalisch auf jeden Fall auch entwickeln, weiterbilden, um auch in der Zukunft aktuell zu sein. Und ja, die Möglichkeit sollte man besitzen, großes Publikum anzusprechen. Beispielsweise mit Schatzi schenkt mein Foto ist mir das natürlich gelungen, weil da waren auf einmal Türen geöffnet, die jahrelang verschlossen waren, durch zum Beispiel Songs wie Führer pro Mexiko, Jan Willemann Otze, da landest du nicht beim Silbereisen, da landest du auch nicht im Fernsehgarten, da landest du halt eben in der Ballermann-Hit-Sendung, aber natürlich mit Schatzi schenkt mein Foto. Damit landet man auf einmal in großen Formaten und auch das ältere Publikum, was ja nicht so unterschätzt ist, hat auf einmal Zugang zu meiner Musik bekommen.
Ja, klasse. Das ist ja eine super coole Success-Story sozusagen. Und wenn ich mir so deine Diskografie anschaue, ich zähle 48 Singles und 12 Alben. Das ist enorm. Ich weiß nicht, ob ich richtig gezählt habe. Vielleicht sind es sogar noch mehr. Und dazu kommen natürlich unzählige Auftritte vor Millionen von Menschen. Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
Mein Erfolgsgeheimnis ist, glaube ich, besteht darin, dass ich nicht vergessen habe, für wen mache ich das. Das mache ich für die Leute, die vor der Bühne stehen. Ich habe Spaß noch nicht an der Musik verloren. Also ich bin immer noch mit Leidenschaft bei der Sache. Ich brenne immer noch für diesen Job. Und ich habe einfach nicht vergessen, authentisch zu sein. Und wenn du nämlich authentisch bist, dann kannst du letztendlich diesen 100 Jahre machen. Guck dir einfach Jürgen Drews an, der ist ja jetzt 97 Jahre alt und ist immer noch dabei.
Hervorragend. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass einem so das innere Feuer nicht verloren geht. Und ich habe dich ja schon das allererste Mal gesehen, vor bestimmt 22 oder 23 Jahren. Da warst du noch in der Schlagerband Erika Rehbein und das Schlagerkarussell unterwegs. Wusstest du schon damals, dass du selber als Einzelstar groß werden würdest? Oder wann kam da die Erkenntnis?
Das wusste ich schon mit 15, 1985. Beziehungsweise 86 bin ich damals nach Frankreich gefahren. Da war ich, ihr seht, das ist ein Wallfahrtsort in Südostfrankreich. Und da habe ich mal zu meinen Freunden gesagt, wartet ab zum Jahr 2000, habt ihr mich bei Wetten, das gesehen? Also ich war immer jemand, der auf die Bühne wollte, der immer von dem überzeugt war, was er musikalisch gemacht hat. Und es hat zwar nicht geklappt mit dem Jahr 2000, aber 13 Jahre später war ich bei Wetten, das. Und dieser Baustein Erika Rehwein war ein Baustein von vielen. Es gibt auch viele Leute, denen ich halt eben maßgeblich meine Karriere zu verdanken habe. Und dieses Projekt Erika Rehwein hat definitiv beigetragen.
Ja, klasse. Das heißt, du hast da regelrecht schon als junger Mensch eine gewisse Vision gehabt von dem, wo du hin willst, wenn man das so sagen kann, oder?
Ja, absolut. Also ich habe ja schon mit 15 auch in der Schulband gesungen. Ich habe mit 15 meine erste eigene Band gehabt. Die hieß The Solution mit 4 Jungs aus meinem Dorf. Und ich war im Grunde derjenige, der auf der Bühne stand und den ganzen Laden irgendwie abgerissen hat. Das war schon 1986 so. Ich hatte das Schlüsselerlebnis 1986. Das war ein Talentwettbewerb in der Eissporthalle in Rhein. 13 unterschiedliche Acts durften auftreten. Und wir waren der 12. Act. Und bei uns war wirklich innerhalb von wenigen Sekunden stand die ganze Bude Kopf und alle sind ausgerastet und wir waren der Einzige, bei dem auch Zugabe gerufen wurde. Das lag nicht daran, dass wir einen so geilen Song hatten. Das war einfach so, dass ich ja die Gabe besessen habe, das Publikum zu unterhalten und auf links zu drehen.
Klasse. Sag mal, gibt es denn irgendeine Art von Motivator oder Antrieb, den du hast? Sind das jetzt, du hast schon gesagt, die Leute, die vor dir stehen im Publikum, ist, kann man das so sagen oder gibt es noch was anderes?
Also die Menschen, die natürlich vor der Bühne stehen, sind ganz klar meine Motivatoren. Das sind die Leute, für die ich diesen Job mache. Aber ich sag mal so, jeder setzt sich Ziele. Und ich hatte jetzt irgendwie nie das Ziel, Deutschlands erfolgreichster Stimmungssänger zu werden, aber ich bin das ja momentan nun mal und ich hoffe, dass ich auch noch lange bleiben werde.
Kannst du dich an deinen skurrilsten Auftritt erinnern, entweder vor der Bühne oder ob das Backstage irgendetwas so Außergewöhnliches passiert ist, was du unbedingt mit uns teilen musst?
Ja, ich erinnere mich immer wieder gerne an meinen allerersten Auftritt in Fechter auf dem Stoppelmarkt. Den Stoppelmarkt gibt es ja seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin 1999, da war mit den 10 Akten Friseusen das erste Mal da aufgetreten. Es war eine sensationelle Show. Seitdem wurde ich auch dieses Jahr wieder gebucht. Also wirklich, dieses Jahr wäre das 21. Mal gewesen.
Ja.
Und nach meinem Auftritt habe ich eine Autogrammstunde gegeben. Und vor mir stand eine Frau mit Zigarette in der Hand und Glas Bier in der anderen Hand.
Ja.
Das war nicht schlimm. Das Problem war, ich hatte einen fürchterlichen Bauch. Und ich habe gefragt, sind Sie so dick oder sind Sie schwanger? Ich bin schon längst drüber, sagte die Frau. Das heißt, sie war im 9. Monat und hat Zigaretten geraucht und Bier getrunken. Das war ein sehr interessanter Moment. Und ich habe immer mal recherchiert, was ist aus dem Kind geworden? Ich denke, nicht viel.
Oh mein Gott, das ist ja skurril auf der einen Seite, aber ja auch beängstigend, dass es sowas gibt. Also das sowas sieht ja kein normaler Mensch, der einem normalen Job nachgeht. Das ist ja unfassbar.
Nein, und das Erstaunliche ist, da gibt es wirklich ein Foto von und ich muss mal wieder raussuchen. Ich werde es dann irgendwann auf Facebook und Instagram posten. Die Frau will ich dann irgendwie unkenntlich machen. Aber ja, dieses Bild gibt es wirklich, da denke ich immer wieder dran. Das kann ich anbieten, das war auf Montagabend, hochschwanger, mit Fluppe und mit Glas Bier am Hals zu einer Veranstaltung geht.
Eieiei.
Ja, das sind viele Geschichten. Aber machen wir uns auf der anderen Seite nicht vor, so aufregend ist uns das Leben ja gar nicht, weil wir sind ja auf der anderen Seite nicht nur Stimmungssänger, sondern auf der anderen Seite auch Familienvater, Ehemann. Und von daher fährt man ja nach dem Job auch relativ schnell wieder nach Hause und ja, alles ist gut.
Absolut. Absolut, ganz genau richtig. Du, ich meine mich zu erinnern, dass du großer U2-Fan bist und Fan von der britischen Indie-Rockband The Editors. Also ganz andere Musikrichtung als deine eigene Bühnenmusik.
Ja, absolut. Ich bin halt eben in den 80er Jahren mit U2 groß geworden, mit Alben wie Under Blood Red Sky, The Unforgettable Fire und dann dieser Riesenerfolg von U2, The Joshua Tree, das hat ja irgendwie jeder Mensch gehört.
Ja.
Ist ja auch 20 Millionen Mal verkauft, also ich bin nicht der Einzige, der das Album gekauft hat. Das war die Band, die mich so durch die 80er begleitet hat. Und ja, was so Indie-Rock angeht, ist das eine Band, die mir sehr, sehr gut gefällt. Absolut. Das ist eine ganz andere Musik, weil ich werde auch mal gefragt, ob ich so auf Musik Helene Fischer oder Schlager stehe. Das ist also ganz und gar nicht meine Baustelle. Und manchmal frage ich mich auch, wie können junge Leute auf Musik von Helene Fischer oder Club 3 oder so abfahren? Also meine Baustelle wäre das gar nicht. Auch heute noch nicht. Aber meine Kinder hören es.
Also okay.
Club 3 nicht, aber Helene.
Interessant. Aber profitierst du denn von jetzt beispielsweise U2 oder The Editors von deinem privaten musikalischen Know-how für deine berufliche Musik? Kannst du da irgendwas rausziehen oder so?
Ja, da kann man sich ja immer was rausziehen. Also ich glaube, so Bono ist ja ein Mann, der unheimlich viel Ausstrahlung hat, mega Charisma hat und vielleicht stelle ich mich nicht als Stimmungssänger auf die Bühne, so ich bin vielleicht der Stimmungssänger mit gewissen Rock'n'Roll-Ambitionen. Also ich sehe meine Show als Rockshow und nicht als Party. Vielleicht bin ich so, ja, es gibt ja Leute, die nennen mich den deutschen Robbie Williams der Partymusik. Vielleicht bin ich so ein Zwischending aus all dem.
Ja, das ist auch eine gute Beschreibung. Da ist von jedem etwas drin. Das ist ja klasse.
Genau, und ich suche mir einfach das Beste raus, um der Beste zu bleiben.
So muss es sein. So will ich dich hören. Sag mir mal, hast du denn jemanden aus Deutschland oder aus einem anderen Genre oder gerade einen neuen internationalen Act, den du gerade folgst oder den du hörst, so was ganz Aktuelles, was es noch nicht so lange gibt?
Ja, aktuell habe ich mir das neue Album von Alanis Morissette gekauft, also als physischen Tonträger. Ich habe es mir vorher natürlich auch auf Spotify angehört. Und ich finde, wenn ein Album gut ist, dann ist es für mich eine Verpflichtung, ein Album auch zu kaufen. Ich will es in der Hand halten. Und ja, das ist das letzte Album. Und der aktuelle Titel, ich weiß gar nicht, Pretty Little Fox in the Street, ist ein Song, so heißt das Album. Und der Song heißt Smiling. Sensationelle Nummer. Das ist die Alanis Morissette, wie ich sie hören möchte.
Okay, cool. Ja, die ist ja auch schon ewig im Geschäft, aber... Das ist dann ja auch immer toll, wenn man dann jemanden wiederentdeckt von den Alten. Micky, du hast als einer der wenigen Künstler Jens Spahn getroffen vor ein paar Tagen. Wie kam es zu dieser Begegnung?
Ja, Jens Spahn war im Münsterland auf Wählertour, mehr oder weniger. Und bei uns in meinem kleinen Dörfchen gibt es einen CDU-Politiker, der sich halt eben zur Wahl stellt als Landrat. Und da gab es halt eben eine kleine Veranstaltung, eine Infoveranstaltung mit Bratwurst und mit alkoholfreien Getränken. Und da konnte man die Gelegenheit nutzen, jetzt Spahn Fragen zu stellen. Ich habe ihn halt eben auf Mallorca angesprochen, denn er hat ja vor einigen Wochen die Aussage getroffen, wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird. Da habe ich ihm ganz klar gesagt, dass das keine gute Aussage war, denn dadurch gab es halt eben wieder ganz, ganz viele Stornos. Viele Urlauber haben einfach keine Lust gehabt, nach Mallorca zu fliegen, aber ihm fehlten einfach die Informationen, weil machen wir uns nichts vor, es hat dort keine Party-Exzesse gegeben, es gab keine Ausschreitungen am 11. Juli in der Bierstraße, das wurde einfach von den Medien falsch dargestellt, das habe ich ihm so mitgeteilt und daraufhin sagte er auch zu mir, ja, ich glaube, ich muss in Zukunft schon mal ein bisschen genauer darauf aufpassen und achten, was ich sage und was ich nicht sage. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, bei mir ist das auch so, ich bin seit 22 Jahren in diesem Geschäft und ich muss auch immer genau überlegen, was ich nicht sage, was ich sage und was ich nicht sage, weil jede falsche Aussage kann eine zu viel sein und uns das Genick brechen. Und das zweite Ding war halt eben, die Veranstaltungsbranche, seine Aussage, die Veranstaltungsbranche ist nicht systemrelevant und am verzichtbarsten. Daraufhin habe ich Ihnen natürlich auch gesagt, dass wir die sechstgrößte Wirtschaftsbranche in Deutschland sind, dass 2 Millionen Beschäftigte in dieser Branche arbeiten, dass wir im letzten Jahr 130 Milliarden Euro direkt umgesetzt haben. Ich habe ihm gesagt, wir sind nicht unwichtiger als die Autoindustrie, wir sind nicht unwichtiger als Lufthansa, aber 2 Millionen Menschen zu sagen, wir seien nicht systemrelevant, das ist ein Schlag ins Gesicht. Das habe ich Ihnen dann also auch so mitgeteilt.
Richtig, gut so. Vielen Dank. Das ist total cool, weil oft wird den Politikern ja vorgeworfen, ich glaube, das kann man tatsächlich auch so stehen lassen, dass sie ein bisschen realitätsfremd sind. Deswegen, da hast du ja echt was dazu beigetragen, dass da ein Politiker am Puls der Zeit angekommen ist irgendwo, ja?
Ja, bin ich mir nicht so sicher bei Jens Spahn. Also ich sag mal so, ich wollte nicht mit ihm tauschen. Ich würde den Job aber auch nicht schlechter machen als er. Weil wenn du bedenkst, Donnerstag war das Gespräch und direkt einen Tag später gab es halt eben diese Reisewarnung, was Mallorca und Spanien angeht. Also selbst diese Reisewarnung jetzt auf Mallorca auszusprechen, ich glaube, das hätte man regional begrenzen können, indem man auch sagt, so, jetzt gibt es ein Reiseverbot für Magaluf, weil da gibt es wirklich schlechte Zahlen.
Ja.
Und in Palma halt eben auch. Aber es spricht nicht für die Playa de Palma, das ist nicht für Alcudia der Fall. Und für mich, der halt eben auch im Besitz eines kleinen Häuschens da ist, ich wollte ja, wie gesagt, jetzt heute eigentlich nach Mallorca fliegen, aber ich habe halt eben keine Lust, am Sonntag, Montag nach Hause zu fliegen, einen Corona-Test machen zu müssen. Also ich habe kein Problem, einen Corona-Test zu machen, aber ich habe ein Problem damit, 3 Tage warten zu müssen, bis das Ergebnis da ist.
Absolut, wobei man ja auch noch gar nicht weiß, ob die Tests überhaupt 100%ig stimmen. Das kommt ja auch noch hinzu. Aber gut,
ja, ja.
Und wie wirkt der so, der Spahn? Was ist das so für ein Typ, wenn du was dazu sagen magst oder kannst?
Also als Persönlichkeit habe ich ihn jetzt nicht empfunden. Also es ist ja so, es stehen Politiker so vor dir, das ist so ein Brand und Helmut Schmidt sein, da weißt du, das sind Menschen, die stellen was da, die drücken was aus, also kennt ja so dieses
ja, die haben Aura.
Ne? Ja, so ja. Aura, genau, Charisma,
ja.
Das fehlt mir so ein bisschen bei ihm, aber vielleicht liegt es aber daran, dass auch er jemand bei uns aus der Ecke ist, der kommt aus Ottenstein, da sind die Kühe schöner als die Frauen, da ist auch nichts los. Und wenn du da wohnst, dann hast du auch nur eine Chance. Du wirst entweder Stimmungslenker oder Politiker.
Oder du musst fliehen, genau, aus der Region. Ja, krass. Gut, aber dann hat er ja auch sicherlich nicht irgendetwas sagen können, wie es weitergeht oder was sein Konzept ist, weil er kein Konzept
nein,
hat.
Nein, der Standardspruch so, ja, das nehme ich mit auf, das nehme ich mit nach Berlin und wir werden dort eine weitere Vorgehensweise besprechen. Weil ich habe zu ihm gesagt, ihr müsst jetzt zusehen, dass ihr auch die Leute in der Veranstaltungsbranche finanziell unterstützt, weil
ja,
sonst wird es ab Oktober, November so viele Insolvenzen hageln, da wird es halt eben zu viele Probleme geben, weil das sind ja die Kleinen, um die man sich Sorgen machen muss. Also das bin ja nicht ich, oder sind wir jetzt nicht wir Stimmungssänger, die auf Mallorca oder sonst irgendwo ihr Unwesen treiben.
Mhm.
Das sind halt eben so Agenturen, Veranstalter, Catering-Unternehmen,
Techniker, ja, klar.
Die haben viel größere Probleme.
Absolut. Na gut, also da kann man nur dranbleiben. Steht der Tropfen höhe den Stein, das immer wieder wiederholen, dass sich da vielleicht was tut.
Ja.
Wir wissen ja nicht, was an Live-Auftritten jetzt noch stattfindet in diesem Jahr. Aber was haben wir von dir dieses Jahr zu erwarten oder auch in 2021? Stehen neue Produkte an und wenn ja, welche?
Also wir waren sehr, sehr fleißig und wir waren auch kreativ. Ich habe einfach zugesehen, meine Kreativität nicht zu verlieren. Wir waren wirklich so seit Ende März waren wir aktiv. Ich habe ja auch ein paar Live-Geschichten gemacht über Facebook und über Instagram.
Habe ich gesehen, ja.
Rückmeldung bekommen, weil aber die Leute sagten so, du sorgst für Ablenkung, du sorgst dafür, dass wir eine halbe Stunde nicht uns mit dem Thema Corona auseinandersetzen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und jetzt habe ich jetzt noch ein paar Wochen auch Urlaub gemacht. Ich werde auf jeden Fall im September, Oktober wieder durchstarten. Ich habe ja einen Song, der heißt ja, kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen, den wollte ich ja im Sommer veröffentlichen, aber dadurch, dass wir natürlich keine Plattform haben und auch nicht eine Medienpräsenz in der Form, habe ich gesagt, der Song ist zu schade, veröffentlicht zu werden, weil sonst geht mir wie allen anderen. Die hat man kurz dann in den hochgelobten iTunes-Charts auf 1 gesehen, also in den Schlagercharts.
Ja.
Dann sind dann gleich mal 150 Downloads getätigt worden. Und 2 Tage später hat man diesen Song nicht mehr gesehen. Also da haben wir gesagt, wir machen nichts. Wir haben aber auch eine sehr, sehr schlagereske Nummer. Der Song heißt Für dich, kann ich schon so weit verraten. Der hat Potenzial, also ja, da werde ich die nächsten 20 Jahre bei Herrn Silbereisen wahrscheinlich mitgebucht werden. Aber auch da müssen wir gucken, wenn es einen Schlagerboom gibt im Oktober, dann kann ich mir gut vorstellen, mit diesem Song dort an den Start zu gehen. Bin ich fest von überzeugt, hat also auch wirklich Schatzi-Potenzial, ist eine Riesennummer. Und also ich gehöre zu den Leuten, die fühlen sowas. Also auch bei Schatzi wusste ich eigentlich sofort, das Ding wird funktionieren.
Ja.
Bei der Nummer habe ich auch das Gefühl. Wir werden noch eine neue Version machen von Nur noch Schuhe an. Es wird eine Maskenversion geben. Das heißt, er hatte nur eine Maske an.
Sehr cool. Ja, warum nicht? Ja. Passt ja in die Zeit. Und da die Schatzi-ähnliche Nummer, kommt die auch aus Holland wieder?
Nein, die kommt nicht aus Holland. Das ist eine Nummer, die kommt aus Köln, aus dem Kölner Karneval. Die ist aber auch schon 2-3 Jahre alt. Und bevor die Kölner sich wieder aufregen, jetzt hat er schon wieder was aus Köln genommen oder geklaut. Wir sind im Grunde von den Komponisten und Textern angesprochen worden, ob wir diesen Song machen möchten. Also wir haben niemanden einen Song geklaut und ich sag mal so, besser eine gute Idee aus dem Kölner Karneval übernommen, als irgendwas Schlechtes selber erfunden.
Absolut, super cool. So, wir sind fast am Ende. Zwei Fragen noch. Wann war Micky Krause das letzte Mal unvernünftig?
Ach, da musst du meine Frau fragen. Ich bin eigentlich jeden Tag unvernünftig, ne?
Ja, ist das so?
Ja, ich bin, weiß ich nicht. Also ich finde ja auch mal gar nicht schlimm, unvernünftig zu sein, weil vernünftige Menschen gibt es zu viele auf der Welt und von daher ist auch mal ganz nett, unvernünftig zu sein.
Das sind weise Worte, die kann sich jeder irgendwo an die Wand tapezieren, ja? Weil die meisten Leute sind einfach auch zu ernst, finde ich. Und da ein bisschen lustig sein und vernünftig sein bringt uns alle weiter nach vorne. Sehr schön. So, letzte Frage für unsere Hörer. Kannst du unseren Hörern einen Buchtipp, Filmtipp oder Podcast-Tipp empfehlen? Das kann jetzt irgendwie ein Sachbuch, ein Sachthema sein oder auch Unterhaltung. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist meine Empfehlung als Micky Krause, das muss in die Welt raus unbedingt?
Also Podcast ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe natürlich Podcasts gemacht jetzt in der Corona-Zeit.
Ja.
Ich dachte aber, Podcast, das ist bestimmt was Versautes. Dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht versaut.
Noch nicht.
Also ich bin zum Beispiel auch niemand, der Hörbücher hört. Es gibt ja ganz viele Leute, die sitzen auf der Autobahn und hören den ganzen Tag Hörbücher. Und ich finde, Hörbücher sind ja sowas ähnlich wie Podcasts.
Ja.
Also wie gesagt, podcast-technisch kann ich nichts empfehlen. Vielleicht für meinen Kumpel Atze Schröder, von meinem Kumpel Atze Schröder, Zärtliche Cousinen, könnt ihr mal reinhören, ist mal ganz nett, kommt einmal die Woche mit seinem Kumpel Till. Und ansonsten eine Buchempfehlung, ich empfehle das Buch The Green Mile und wer keine Lust hat, das Buch zu lesen, der schaut sich einfach den Film mit Tom Hanks an.
Ah, hervorragend, ja, das geht ja auch. Ist Buch besser oder Film besser?
Das Buch ist besser, aber man muss ehrlich sagen, der Film ist fast 1:1 umgesetzt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe sowohl bei dem Buch geweint als auch bei dem Film.
Krass.
Dass mir so da ging und also das ist wirklich ein Buch, das bringt dich zum Heulen und ja, auch Micky Krause darf ja mal heulen.
Super. Das sind coole Abschlussworte. Heulen ist ja auch das Normalste der Welt. Vergessen die Leute da draußen leider immer. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit oben an der See. Und ja, wir erwarten gespannt deine neuen Hits.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Also ich bin heiß, die Dinger rauszuhauen und sie zu präsentieren und natürlich den Leuten wieder um die Ohren zu hauen. Also ich bin heiß für die Bühne, ich freue mich drauf. Aber wir müssen einfach alle noch ein bisschen Zeit mitbringen. Und ganz wichtig ist einfach, dass wir in der Zeit den Humor nicht verlieren.
Absolut, das sind gute Worte. Vielen Dank und alles Gute.
Ja, wünsche ich dir auch. Und munter bleiben.
Bye, bye. Tschüss. Dankeschön.
Bis dann.
Ciao. Mach's
gut. Tschüss.
Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens, wir sehen uns live auf der Bühne am 30. Oktober in Hamburg beim Personality Late Night Festival im Stage Club. Ich freue mich auf dich. Ciao.